Ausgabe 79 des Science Busters Podcasts und heute beginnen wir mit einer bohrenden Frage. Kann man den Lobautunnel eigentlich nicht dorthin bauen, wo man ihn auch brauchen kann?
Theoretisch schon, aber ich fürchte, den kann man nirgends wirklich brauchen.
Zur Ausgabe 79 des Science Busters Podcasts. Produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und mir gegenüber heute erstmals im Science Busters Podcast Barbara Lahr, Verkehrswissenschaftlerin an der TU Wien. Hallo.
Hallo.
In Ausgabe 78 waren zu Gast die Astronomin Ruth Grützbauch und die Medizinerin und designierte Astronautin und mögliche erste Österreicherin im Weltall Carmen Posnick. Und wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum die einen ins Weltall dürfen und die anderen nicht, warum in Österreich das politische Interesse an Raumfahrt leider nur klein ist und ob es eine gute Idee ist, schon als Kind unbedingt Astronautin werden zu wollen. Heute spielen wir quasi Stadt, Land, Fluss, wenn man so möchte. Es geht um Verkehr, warum es wann, wie viel davon gibt, wer dafür verantwortlich ist, warum es so weit gekommen ist und was man dagegen tun kann oder soll man überhaupt was dagegen tun, wer von weniger Verkehr profitieren würde und kann man sich aussuchen, wie man sich fortbewegt. Also haben wirklich alle sogenannte Freiheit der Verkehrsmittelwahl, wie das sehr, sehr schöne Wort dazu lautet. Beginnen wir aber biografisch. Man kommt ja nicht als Verkehrsforscherin, Verkehrswissenschaftlerin auf die Welt. Ich habe ja überhaupt nicht gewusst, dass es sowas gibt als Fach, dass man Verkehr beforscht, was natürlich logisch ist, aber ich gedacht, das ist irgendein Subgenre von einem anderen Studium, aber du bist in Wien aufgewachsen und hast da dann gedacht, da ist so viel Verkehr, das interessiert mich, da beschäftige ich mich damit.
Na, ganz so war es nicht. Also es hat ein bisschen länger gedauert. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man zur Verkehrswissenschaftlerin werden kann. Bei mir war es so, dass ich mal mit dem Studium für Bauingenieurwesen angefangen habe an der TU Wien. Zuerst im Bachelor, da kriegt man auch die volle Bandbreite von was kann man alles bauen. Ein einziges Fach hat man Verkehrsplanung, wo es ein bisschen um das Thema geht. Und im Master kann man sich dann spezialisieren. Und eine Vertiefungsrichtung bei mir war eben Verkehr und Mobilität, wo man dann schon einen sehr, sehr guten Einblick bekommt. Da habe ich so ein bisschen Feuer gefangen und habe mir gedacht, das Thema ist so spannend, das ist so relevant, vor allem auch, wenn wir sagen Klimakrise, da müssen wir was dagegen tun, Verkehr, Riesenproblem, das hat mich interessiert, was gibt es da für Lösungen? Ja, und dann bin ich dabei geblieben und zurzeit auch sogar hänge ich noch ein Doktoratsstudium dran, weil es mich so sehr interessiert hat. Man könnte aber auch zum Beispiel Raumplanung studieren, das gibt es auch an der TU Wien, oder viele andere Studien, um letztendlich zur Verkehrsplanung zu kommen. Es ist ein extrem interdisziplinäres Feld, wo sehr, sehr viel mit reinspielt. Also es ist nie zu spät, auch wenn man nicht schon Bauingenieurwesen studiert.
Also quasi auch für Seniorinnen, Senioren ein Studienprojekt Verkehrswissenschaft zu inskribieren und nicht nur, das ist so ein klassisches Seniorenstudium, Pädagogik wahrscheinlich machen ganz viele.
Ja, Kunstgeschichte, glaube ich, ist auch ganz hoch im Kurs.
Was ja alles sehr interessant ist, aber man kann immer Verkehrswissenschaften studieren, wenn das Leben schon in die goldenen Jahre einbiegt, wie man euphemistisch gern dazu sagt. Jetzt bist du Anfang der 90er Jahre geboren, das war, wenn du auf die Jahrtausendwende hin groß geworden bist, noch ein Jahrzehnt, ich war da schon älter, in dem noch sehr, sehr gern Auto gefahren worden ist. Die Autos sind alle stromlinienförmiger geworden, elektronischer geworden. Das heißt, es war bei weitem überhaupt keine Zeit, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat, weniger mit dem Auto zu fahren. Der autofreie Tag aus den 70er Jahren war schon lang vorbei. Der saure Regen hat langsam wieder begonnen, weniger zu werden. Und es war eigentlich überhaupt keine Umweltschutzzeit. Wie bist du da dann trotzdem dazu gekommen, über Bauingenieurwesen zu studieren?
Also das stimmt ja, über das Autofahren hat man sich keine Gedanken gemacht. Ich bin auch also in einem Außenbezirk von Wien aufgewachsen, wo das Alltag war, dass man mit dem Auto fährt. Obwohl ich es persönlich sehr, sehr spät gelernt habe, weil der Wien schon seine Vorzüge hat. Jetzt habe ich den Faden verloren mit der Frage.
Wie du dazu gekommen bist, weil das ja eine Zeit war, wo man sich über Verkehrsplanung nur insofern Gedanken gemacht hat, dass man sich gedacht hat, ah, da gibt's viel Verkehr, da bauen wir noch eine Straße, dann gibt's weniger Verkehr. Und das ist es ja, natürlich muss man nicht ganz stereotyp an die Sache herangehen, aber Bauingenieurwesen ist ja trotzdem ein selten genannter Berufswunsch, wenn man in eine Volksschulklasse hineinfragt, was die Mädchen werden möchten.
Ja, ja, ich habe auch also keinen Gedanken daran verschwendet, Bauingenieurwesen oder irgendwas mit Verkehrswissenschaften zu studieren, als ich aufgewachsen bin. Und es war tatsächlich was für mich ein Faktor, was Technisches zu machen, weil ich mir dachte, das liegt mir schon noch ein bisschen und da gibt es eh zu wenige Frauen, warum nicht ein bisschen da reinschnuppern. Wir haben auch, mit meiner Familie haben wir ein altes Haus gekauft und renoviert, wo ich ein bisschen so Praxisluft schnuppern konnte. Wie ist das beim Bauen? Dann habe ich ein Praktikum gemacht an der TU, Forschungsbereich für Betonbau. Klingt immer ganz lustig. Ich habe gedacht, was ist das? Und da haben wir so Versuche gemacht, einfach wie wir eine Kuppel aus Beton bauen können. Und ich fand das sehr faszinierend und habe mir gedacht, ich inskribiere mich da mal und schaue mir das jetzt einmal an.
Einfach so, weil technische Studien haben ja nicht unbedingt den Ruf, dass sie sehr einfach sind, zumal ja viele sehr viel mit Mathematik zu tun haben, aber das hat dich nicht abgeschreckt.
Na, das hat mich nicht abgeschreckt. Also ich habe mir gedacht, ich kann ja jederzeit aufhören, wenn es mir nicht mehr gefällt.
Also das war die Studienordnung war ja schon so, dass das nachteiliger Studienwechsel oder so irgendeinen komischen Begriff gibt es ja, wenn man öfter wechselt und dann kriegt man sofort die Zuwendungen eingekürzt und gestrichen. Das war noch nicht schlagend für dich, aber das ist egal.
Also ich glaube, einmal wechseln war ganz normal, da kriegt man auch noch Studienbeihilfe. Also weiß ich nicht, ob sich das geändert hat. Nein, aber es hat mir immer Spaß gemacht und ich bin dabei geblieben. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich besser informiert hätte, was man da alles machen muss, hätte ich mich vielleicht doch nicht inskribiert. Aber ich bin dann reingewachsen und das ist das Schöne. Ich habe dann zeitweise auch als Tutorin gearbeitet für junge Schülerinnen und Studentinnen, um sie zu motivieren, dabei zu bleiben. Also es ist wirklich schon ein männerdominiertes Studium. Ich glaube, wir waren damals bei 30% Frauenanteil und natürlich merkt man das.
Aber bis zum Ende 30% oder am Anfang 30%?
Am Anfang. Die Endzahlen kenne ich jetzt gar nicht. Ja, aber also ich habe da eine nette Freundesgruppe mir aufgebaut und gemeinsame Lerngruppen gemacht und so schrittweise hat es dann auch funktioniert mit dem Studium, habe dann nebenbei gearbeitet, schon in dem Feld und fand das spannend und deswegen bin ich dabei geblieben, weil ich einfach, ich habe mir gedacht, ich möchte was machen, wo man eine Veränderung sieht, wo man was miterlebt. Und
ja, aber man verändert sich ja selber, also da sieht man ja immer was.
Aber mein Zugang war damals so im Hochbau vor allem, da steht dann ein Gebäude nachher und da sieht man, was man geschaffen hat. Und erst im Laufe des Studiums war mir dann immer wichtiger, dass es zum Beispiel auch nachhaltig ist, also das nicht nur bauen, sondern wir haben ja auch Umweltprobleme, Ressourcenprobleme und so weiter, dass man das auch nachhaltiger gestaltet. Und dann fand ich eben das Faszinierende, dass man mit dem, was man baut und wie man Städte baut, zum Beispiel Einfluss nimmt auf das Verhalten von den Menschen, dass ich ja wieder einen Einfluss habe auf das Leben von den Einzelnen. Und diese Zusammenhänge waren eigentlich im Verkehrsplanungsbereich bei uns am deutlichsten. Dort wurde das gelehrt und da hat man mal angefangen, diese Systeme zu verstehen, also das Systemdenken überhaupt, wie alles miteinander zusammenspielt. Und das fand ich dann das Faszinierende, weswegen ich genau bei diesem Gebiet geblieben bin. Ja.
Dein Ratschlag ist, wenig Informationen vor dem Studium, nie auf die Berufsberatungsmesse gehen, einfach inskribieren und dann in den sauren Apfel beißen.
Nein, das muss ich jetzt aber klarstellen, das ist überhaupt nicht mein Rat. Es wäre schön gewesen, besser informiert gewesen zu sein und tatsächlich hätte ich nicht ein gesamtes Bauingenieurwesenstudium absolvieren müssen, um das zu machen, was ich heute mache.
Aber ist es ein Nachteil, dass du das gemacht hast oder ist es ein Vorteil oder wäre es egal gewesen?
Je nach Betrachtungsweise ist es manchmal ein Vorteil, weil ich natürlich schon noch ein anderes Background-Wissen habe als zum Beispiel Leute, die aus der Raumplanung kommen, also technischer. Aber in anderen Bereichen ist es vielleicht ein Nachteil, also dass ich mich in anderen, wo ich mich jetzt nicht auskenne. Ja.
Sehr diplomatische Antwort. Aber frage ich was anderes, was mich sehr interessiert, dass du nebenbei erwähnt hast, der Praktikum hat der TU gemacht im Betonbau. Wie kommt man dazu? Da geht man auch zur TU zum Empfang und sagt halt bei der Rezeption oder beim Portierin, hallo, ich bin 15, 16 wahrscheinlich vom Alter, 17 und würde ganz gern ein Praktikum machen. Was können Sie mir empfehlen oder wie kommt man dazu?
Nein, das war ein spezielles Programm zur Frauenförderung eigentlich. Also es gibt ja mehrere von FIT, Frauen in die Technik, über was weiß ich was. Und das war ein Programm damals, das hat geheißen Girls Go University. Und das war eben speziell Zielgruppe Schülerinnen, die sich für was Technisches interessieren, dass die da mal reinschnuppern können. Und da waren unterschiedliche Stellen ausgeschrieben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon mit einem Freund ein bisschen geredet, was er nach dem Zivildienst machen will. Ich war kurz vor der Matura. Und da ist dann dieses Bauingenieurwesen ist mir irgendwie aufgefallen. Dann zwei Bekannte haben gesagt, sie interessieren sich dafür, sie werden sich da inskribieren. Und dann habe ich mich mal informiert und habe mir gedacht, es klingt eigentlich sehr spannend und es gibt da jetzt die Option zu diesem Praktikum und das schaue ich mir mal an. Mhm. Also ich habe wirklich profitiert von diesen Frauen in die Technik Förderprogrammen durch dieses Praktikum, habe auch vorher schon bei so Tag der offenen Tür und solche Geschichten an der TU reingeschnuppert.
Aber bist du da ermuntert worden im Unterricht, im Gymnasium nehme ich an, warst du? Oder was bist du HTL gegangen? Wo bist du denn ausgebildet worden als Jugendliche?
Ja, ich war am neusprachlichen Gymnasium, also ich habe Französisch und Latein gelernt, also nichts Technisches, AHS, ganz normal. Und ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Wie kommt man denn dann zu Girls Go University Programmen?
Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Also ich kann mich erinnern, bei diesen FIT-Tagen sind Leute an unsere Schule gekommen, haben das beworben. Und sonst, ich war in der Zeitung gelesen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also es wurde irgendwo beworben und dann habe ich einfach meinen Lebenslauf hingeschickt und Motivationsschreiben und dann wurde ich da ausgewählt.
Ah, sehr gut. Motivationsschreiben, das hat in der letzten und vorletzten Folge auch eine große Rolle gespielt. Da wollten die Ruth und die Carmen Posnick, Ruth Grützbauch, wollten beide Astronautinnen werden. Der Carmen Posnick ist es ja beinahe schon gelungen oder sie ist schon drin. Reservekorps, aber was hast denn du für Motivationsschreiben? Was war das denn da drinnen gestanden? Warum du Betonbau kennenlernen möchtest?
Ich habe das geschrieben, dass mit dem Haus renovieren, also das, weil die Familie haben wir ein altes Haus gekauft, das wir renoviert haben, dass ich das sehr spannend fand und sehr viel Freude dabei hatte und mich eben dafür interessiere, Bauingenieurwesen zu studieren. Ich nehme an, es war auch ein Faktor, weil ich schon sehr am Ende der Schulzeit war und mich tatsächlich überlegt habe, im Herbst zu inskribieren für dieses Studium. Das habe ich auch im Motivationsschreiben angeführt.
Also es ist höchste Zeit und Sie sollen sie nicht blöd spielen, sondern und war das überlaufen oder waren Sie eh froh, dass Sie jemand wie du gemeldet hat?
Das weiß ich gar nicht. Ich musste ein Bewerbungsgespräch, hatte ich schon. Ich weiß nicht, wie viele andere sich da beworben haben und eingeladen wurden. Das wurde mir gar nicht kommuniziert. Aber ich kann mich erinnern, dass ich zu spät gekommen bin zum allerersten Bewerbungsgespräch in meinem Leben. Aber ich habe den Job trotzdem bekommen.
Naja, dann wird der Andrang überschaubar gewesen sein. Weil das ist ja das, was mich bei mein ganzes Leben lang selbstständig immer abschreckt. Man muss ja überall ein Motivationsschreiben beilegen. Und ich bin ja, wenn ich eigene Newsletter verfasse, sehr früh schon darauf verfallen, das Ganze zu ironisieren, weil diese Ernsthaftigkeit der Motivationsschreiben immer so ein bisschen albern ist, finde ich. Weil die Menschen würden sie ja nicht bewerben, wenn sie nicht vorhätten, das kennenzulernen. Und dann müssen sie das aber noch in Sätze fassen, die ihnen nicht entsprechen und von denen sie glauben, dass sie die anderen davon überzeugen, dass man guten Willens ist. Deshalb sind diese Motivationsschreiben immer so ein seltsames Feld und ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich freue mich jetzt schon so, ich muss noch ein Motivationsschreiben verfassen.
Na, man muss sich schon überwinden, aber ich sehe es als Gelegenheit zum Lebenslauf, den man normalerweise ja auch abgeben muss, einfach gewisse Dinge zu betonen, herauszustreichen und auch zu sagen, was hat mir besonders gut gefallen, was hat mir gelegen, was ich jetzt im Lebenslauf nicht wirklich vermerken kann. Ja, und wenn ich eine gewisse persönliche Motivation habe, die sich bisher nicht in einer Ausbildung wiedergespiegelt hat, ist es einfach der Ort, wo man das anführen kann.
Weil ganz oft ist es ja eigentlich so, dass man sagt, fast nichts interessiert mich, ein bisschen was kenne ich und von dem, was ich kenne, interessiert mich das am wenigsten nicht. Und dann fangen die Leute eine Ausbildung an.
Ja, also Motivationsschreiben, ich habe auch schon sehr schlechte gelesen, also, aber ich finde, es ist ein Ort, wo man einfach Zusatzinfos präsentieren kann, auch wenn nicht jedem jetzt das Schreiben liegt, aber gewisse Dinge kann man dort erwähnen und ich würde es als Chance sehen, da was unterzubringen, um ja wirklich sein Interesse an diesem Job oder wofür man sich bewirbt, noch einmal auszudrücken.
Wie war denn dieses Praktikum dann? War das interessant? Waren das angenehme, lehrende, vortragende?
Total. Also das waren ganz, ganz liebe Kolleginnen, der Professor auch. Und ich habe wirklich spannende Dinge machen können. Wir haben Versuche gemacht, damals noch auf diesem Flugfeld Aspern, wo jetzt die Seestadt gebaut wird. Das waren so Versuchsflächen. Dort haben wir dann wie so ein Iglu, aber aus Betonteilen. Und drunter war dann so ein, wie so eine Hüpfburg. Also wir haben da so einen Ballon aufgeblasen, um diese Betonschale aufzustellen. Und das war sehr spannend für mich zu sehen, weil das war halt eine Doktorandin, das war ihr Thema und sie hat diese Versuche gemacht und versucht zu analysieren, wie muss sie das aufbauen, damit das funktioniert. Mhm. Und ich habe bemerkt, wie in der Forschung, dass einfach das Interesse da ist, herauszufinden, wie Dinge funktionieren, auch wenn man es nicht weiß. Und es ist diese Bescheidenheit da, weil man macht was Neues und niemand kennt sich damit aus. Und selbst der Professor weiß nicht, wie es richtig geht, aber man versucht sich halt da so heranzutasten und gemeinsam eine Lösung zu entwickeln. Das hat mir gut gefallen, durfte ich halt einfach mitmachen, ein bisschen Protokoll schreiben. Es gibt auch ein Betonbaulabor, da haben wir Versuche gemacht, wo zum Beispiel so ein Prüfkörper, also so ein Würfel aus Beton, wird in einer Maschine eingespannt und die drückt dann drauf, bis er kaputt geht. Mhm. So in die Richtung. Also die unterschiedlichsten Versuche habe ich da mitbekommen, das fand ich sehr spannend. Bisschen Einblick, was die Lehre betrifft, also wie so ein Skript ausschaut, da durfte ich auch mal Korrektur lesen, haben sie gesagt, soll ich. Genau, das war es im Wesentlichen und alle waren wirklich sehr nett und also es gab ein bisschen Geld für dieses Praktikum, aber nicht so viel und deswegen musste man auch nicht so viele Stunden machen. Also es war wirklich mehr ein Hineinschnuppern und ein bisschen behilflich sein.
Mhm. Wie lange hat das gedauert?
Das war nur ein Monat.
Ah ja, immerhin.
Ich hab dann ein bisschen verlängert, weil mir das getaugt hat und sie hatten auch noch ein bisschen Arbeit. Haben sie das dann abseits von diesem Praktikum, habe ich noch um einen Monat, glaube ich, verlängert und habe mir da ein bisschen was dazu verdient und durfte noch ein bisschen
teilen. Ja, da kann man schon ganz gut kennenlernen, wie es ist und geht halt sehr unbefangen wahrscheinlich dann beim zweiten, dritten Mal schon ins Gebäude der Universität hinein, was ja sehr respekteinflößend ist, wie man das erste Mal, also kann ich mich noch erinnern, wie diese kurze Zeit Medizin studiert habe in Graz, wenn man das erste Mal in diese riesen Gebäude reingeht und alle wissen, wo sie hinwollen und was sie zu tun haben und man selber hat keine Ahnung, fühlt man sich nicht sofort zu Hause und dann ist es natürlich praktisch, wenn man da schon ein- und ausgeht und weiß, wo man hingeht.
Das stimmt tatsächlich und da haben auch Kollegen damals, die haben mich herumgeführt, haben gesagt, das ist der Hörsaal für die Erstsemestrigen, da ist die Fachschaft, also die haben mich da wirklich an der Hand genommen und da hatte ich dann bei Studienbeginn, wusste ich schon, wo alles ist und konnte schon obergescheit reden bei meinen Studienkollegen.
Dann bist du über Beton zur Verkehrswissenschaft gekommen und Beton, wenn man es ganz stereotyp vermuten möchte, ist ja nicht der beste Freund der Verkehrswissenschaftlerin. Da hat doch ein gewisser Wandel stattgefunden, aber ganz ohne geht es vermutlich auch nicht. Das heißt, wie du fertig warst als Bauingenieurin, wie bist du denn dann dazu gekommen, wenn man die heute auf einer Demonstration der letzten Generation treffen kann, das ist doch ein verhältnismäßig langer Weg vom Bauingenieurwesen bis zu einer Klimaaktivismusdemonstration. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, also im Studium habe ich einerseits schon das Thema Nachhaltigkeit und wie können wir nachhaltiger bauen. Das nimmt auch immer eine größere Rolle ein. Und dann dieser Fokus auf Verkehr und Mobilität, wo wirklich noch einmal diese systemische Perspektive vermittelt wird. Und dann fängt man auch als Studentin an zu hinterfragen, müssen wir überhaupt so viel bauen oder können wir anders bauen? Oder ja, ist das die Zukunft auch der Bauindustrie? Und natürlich, also Bauingenieure und Bauingenieurinnen haben eine Freude daran zu planen und zu bauen und die wollen das natürlich und das steht dann immer ein bisschen im Widerspruch zu was unser Planet noch vertragt. Ja, also ich habe mir gedacht, ich will da irgendwie auf der richtigen Seite stehen und das ist jetzt kein Widerspruch, weil mit dem Wissen aus dem Bauingenieurwesen kann man sich ja dann auch überlegen, wie kann man das vielleicht verändern, wie kann man das besser machen. Mhm. Und Beton hat natürlich seine Berechtigung, aber als ein massives Problem, was die CO2-Emissionen betrifft und die Ressourcen, die wir dafür brauchen und wird zurzeit viel zu viel und auch falsch meiner Meinung nach eingesetzt. Da geht es halt darum, wie können wir ihn so einsetzen, dass er nur dort ist, wo wir ihn brauchen.
Aber wo wird er zum Beispiel falsch eingesetzt, wenn man jetzt sieht, dass irgendwo ein Hochhaus hochgezogen wird, dann wird er betoniert in sehr kurzer Zeit, sehr effizient, sehr schnell, was sehr beeindruckend ist. Und dort ist es falsch oder dort ist es teilweise richtig?
Dort ist es teilweise richtig, ja. Also wir brauchen ihn zum Beispiel für Fundamente. Mhm. Also alles, was im Boden ist, das macht schon Sinn, den Beton zu verwenden. Aber gerade im Hochbau wäre es nachhaltiger, wenn wir mehr aus Holz, aus Mauerwerk machen, nicht so massiv bauen. Also hier fließt wirklich viel Material hinein. Und das Wesentlichste ist ja eigentlich, dass wir schauen, dass wir die Neubauten minimieren und eher in den Bestand gehen und schauen, was können wir dort sanieren, vielleicht ausbauen und so weiter.
Also das, was man in der Stadt jetzt nicht mehr so häufig, aber nach wie vor sieht, dass Häuser nicht bewohnt werden, dann verfallen sie schön langsam, dann werden sie niedergerissen und dann kommt irgendwas Neues hin, das sollte man bleiben lassen.
Genau, und auch schauen, wie wir mit Leerstand umgehen. Also wir haben ja noch viel Potenzial in Gebäuden, die derzeit gar nicht genutzt werden, aber auch nicht unbedingt verfallen. Also genau, aber bevor sie verfallen, sollten wir was tun.
Was tun? Zum Beispiel Wohnungen reinbauen, wo dann Menschen leben, die sie fortbewegen müssen. Zur Wohnung hin und von der Wohnung weg. Und da ist man dann ja beim Verkehr. Elisabeth Oberzaucher ist eine große Kritikerin der Stellplatzverordnung, weil sie sagt, indem man Tiefgaragen in Häuser hineinbaut, das ist sehr teuer, das braucht viel Platz, den man besser nutzen könnte. Und indem man Platz für Autos in Garagen unter Häusern bereitstellt, hat man quasi das Auto schon mitgezüchtet damit. Das heißt, diese Stellplätze, die sollen gefälligst verschwinden und für was Besseres verwendet werden. Dann kriegt man die Mobilität ein bisschen besser in die Richtung, in die man sie gern hätte und in die sie gehört.
Ja, genau. Da sind wir schon beim Thema Freiheit der Verkehrsmittelwahl. Also wie die gebauten Strukturen eigentlich das Mobilitätsverhalten von den Menschen beeinflussen. Und es gibt keine freie Verkehrsmittelwahl, keine Chancengerechtigkeit, wenn das Auto direkt unter der Wohnung in der Tiefgarage ist und ich muss nur mit dem Lift runterfahren. Und zur Haltestelle des öffentlichen Verkehrs muss ich aber vielleicht 500 Meter im Regen marschieren, bis ich dann mal an einer Station bin. Also da sieht man schon, da gibt es einen Unterschied. Und diese Stellplatzverordnungen, die wir in Österreich immer noch in den Bundesländern, in den Bauordnungen drin haben, das kommt ja eigentlich von der Reichsgaragenordnung noch. Also
Reichsgaragenordnung?
Genau. Das, ich glaube, irgendwann in den 1930er Jahren wurde das beschlossen. Und damals war das erklärte Ziel die Massenmotorisierung. Mhm. Also man hat das eingeführt, damit die Menschen mehr mit dem Auto fahren, mehr Autos kaufen. Und heute haben wir halt andere Ziele, deswegen bräuchten wir vielleicht auch andere gesetzliche Grundlagen.
Aber das ist schon fast 100 Jahre her und es ist noch immer das Fundament, das ist quasi betoniert in der Gesetzgebung.
Ja, es gab teilweise Anpassungen. Also gerade in Wien gab es da auch eine Novelle, dass jetzt die Stellplätze, die man bauen muss, ein bisschen herabgesetzt wurden. Wenn zum Beispiel guter öffentlicher Verkehr vorhanden ist, dann wird das reduziert. Man wird aber immer noch gezwungen, Parkplätze zu bauen, wenn man neue Wohnungen baut, wenn man neue Büros baut und so weiter. Aber auf der anderen Seite wird man nicht gezwungen, dass es einen Anschluss zum öffentlichen Verkehr geben muss zum Beispiel. Also hier unterscheiden sich einfach die Rahmenbedingungen, wie man für unterschiedliche Verkehrsträger plant. Und hier ist natürlich das Auto privilegiert, weil man wird gezwungen, Infrastruktur für das Auto zu bauen, das sehr nah ist an den Wohnorten. Es gibt aber schon Beispiele, wo es besser gemacht wird. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Eigeninitiativen wie die autofreie Siedlung in Floridsdorf, wo das ganz stark reduziert wurde, dass sie nur sehr, sehr wenige Parkplätze bauen. Es gibt auch Konzepte, wie das zum Beispiel in der Seestadt umgesetzt wurde mit Sammelgaragen, die am besten dann auch als Hochgaragen gebaut werden. Dadurch habe ich nicht das Problem, dass ich in die Tiefe gehen muss, was es sehr, sehr teuer macht und was auch eine mögliche Nachnutzung erschwert. Das Ziel wäre ja, dass wir in Zukunft weniger Autos haben und wenn ich dann diese Hochgaragen nicht mehr für parkende Autos brauche, kann ich sie besser umwidmen und die Gebäude anders nutzen, zum Beispiel für Veranstaltungen.
Das sind jetzt lauter urbane Beispiele. Du bist in Wien aufgewachsen, hast in Wien studiert und arbeitest vermutlich auch viel in Wien, theoretisch und zumindest in Gesprächen, wahrscheinlich auch mit Entscheidungsträgern in der Praxis. Aber wenn man dann irgendwo in eine Runde kommt, wo die Leute nicht nur in der Stadt wohnen, dann sagen sie sofort, am Land braucht man ein Auto. Was ja de facto stimmt, aber vor allem zumindest teilweise auch nur deshalb, weil es halt wenig Willen gibt, das zu ändern. Das könnte man ändern oder das ist tatsächlich eine Herkulesaufgabe, das umzumodeln?
Das ist schon eine große Aufgabe und es wird immer schwieriger, je länger wir Entwicklungen in die falsche Richtung laufen lassen. Also das stimmt, vielfach geht's nicht ohne Auto. Mhm. Das vielleicht auch nochmal zum Betonen, auch in der Stadt gibt's manche, die brauchen Fahrzeuge wie Autos. Und die sollen natürlich auch weiterhin mit diesen Autos fahren können. Und das können sie auch besser, wenn weniger damit fahren, die es eigentlich nicht brauchen, nicht darauf angewiesen sind. Was im ländlichen Raum aber ist, dass durch die Entwicklungen der letzten Jahrzehnten oder letzte 100 Jahre eigentlich, dass es immer verstärkt wurde. Mhm. Das hat viel damit zu tun, wie sich die Siedlungen entwickelt haben. Also diese Zersiedelung, dass weniger kompakte Ortskerne gibt, sondern immer verstreutere Einfamilienhäuser, die es natürlich schwerer machen, das auch mit dem öffentlichen Verkehr zu erschließen. Mhm. Also da werden die Wege weiter. Ich habe eine Bevölkerungsdichte, da zahlt sich nicht aus, mit einem klassischen Linienbus durchzufahren zum Beispiel. Mhm. Und ich habe die Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr wahrscheinlich nicht dort. Wir sehen auch dieses Ortskernsterben, also dass wir keine Geschäfte mehr in den Innenstädten haben, dafür aber die großen Supermärkte weiter draußen, wo man auch nur mit dem Auto hinkommt, dass dann die Konzentration von den Arbeitsplätzen auch eher in den größeren Städten ist, dass man wieder dorthin pendeln muss. Das heißt, das sind zu langfristige Entwicklungen und wenn wir keine Schritte setzen, das aufzuhalten, dann wird das immer schlimmer und dann sind immer mehr Leute darauf angewiesen, mit dem Auto zu fahren.
Was wären so Schritte, um das aufzuhalten? Das ist ja noch nicht einmal ein Schritt, um das zu verbessern, sondern man müsste jetzt erst einmal aufhalten. Was wären da erste Schritte in die Richtung?
Ja, das ist eine Frage der Raumplanung. Das heißt, dass man sagt, man widmet zum Beispiel kein neues Bauland auf Grünflächen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen, sondern nutzt die Baulandreserven, also Flächen, die jetzt schon als Bauland gewidmet sind, aber noch nicht bebaut sind, oder schafft andere Regelungen, wie zum Beispiel, dass nur noch gebaut werden darf, wenn das schon direkt an einer Siedlung angrenzt, wenn es schon eine Erschließung gibt mit öffentlichem Verkehr zum Beispiel. Solche Regelungen gibt's da. In Österreich kommt hinzu, dass wir ein sehr föderal organisiertes Land sind. Also wir haben teilweise in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen und bei der Raumplanung gibt es dann auch noch die Bürgermeister, die da mitreden. Mhm. Und das wird diskutiert, dass man da zum Beispiel diese Kompetenzen verändern könnte, um das zu erleichtern, dass es auf überregionaler Ebene ist, um eben zu fördern, dass es wieder zu kompakteren Siedlungsgrenzen kommt und dass man mal Stopp, dass die sich immer weiter ausdehnen.
Wie schaut denn da, hast du da einen Überblick, die politische Situation aus? Weil pointiert formuliert und teilweise auch defätistisch formuliert wird dann immer gesagt, das sind die Bürgermeister, die dann in der Regel als Männer tituliert werden, die sind die Bürgermeister ja dagegen, weil das sind ihre letzten großen Privilegien, die sie haben, um ihre Macht abzusichern. Aber wahrscheinlich ist das echte Bild ein bisschen heterogener.
Ich denke schon, dass es heterogener ist und es gibt sicher auch Einzelbeispiele, wo das schon anders funktioniert. Es gibt auch Orte, die sich schon zusammenschließen, um dann gemeinsam diese, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber wenn sich zum Beispiel ein Supermarkt wo ansiedelt, dann kriegt die Gemeinde ja ein Geld dafür. Und wo sich dann Gemeinden zusammenschließen.
Die Gemeinde kriegt dann Geld, wenn ein Supermarkt sich ansiedelt? Wie ist das geregelt? Woher kommt das Geld? Wer zahlt es?
Jetzt bin ich überfragt mit den Fachbegriffen, aber der Schlüssel, wie viel Geld eine Gemeinde kriegt, ist ja abhängig zum Beispiel, wie viele dort wohnen und ich glaube auch, wie viel Gewerbe es dort gibt. Mhm. Und deswegen sind da manche froh, wenn sich dann ein Supermarkt dazu entschließt, sich dort anzusiedeln. Mhm. Und da gibt es gewisses Geld, ich weiß es nicht.
Also diesen Finanzausgleich gibt es da im Zuge dessen, funktioniert wie halt Steuergeld aufgeteilt wird?
Es ist eine Abgabe. Mhm. Und dann gibt es Gemeinden, die haben sich zusammengeschlossen und gesagt, sie teilen das. Mhm. Also Supermarkt ist zwar in der einen Gemeinde, aber der ist relevant für alle und er ist aber an der besten Stelle, siedlungstechnisch, und deswegen teilen sie das. Mhm. Das kann man machen. Aber vielleicht, wenn das drinbleiben soll in diesem Podcast, vielleicht noch einmal nachrecherchieren, wie das genau heißt und wie das funktioniert.
Wir können das in die Shownotes hineinschreiben, dann können wir das so.
Genau, also wir waren bei den Bürgermeistern und die sind natürlich nicht alle so. Und ich habe da jetzt keinen genauen Einblick, aber es gibt auch das Argument, dass die sich eigentlich freuen würden, wenn diese Last von ihren Schultern genommen wird, dass sie dafür zuständig sein müssen, weil die natürlich lokal oft sehr gut vernetzt sind und sie wollen dann nicht der Böse sein, der eine Widmung zum Beispiel nicht zulässt. Mhm. Was dann wieder ein Vorteil wäre, wenn man sagt, das ist auf übergeordneter Ebene.
Jetzt, wenn man kriegt das ja oft nur aus der Ferne mit. Jetzt ist, sagen wir, Wiener Neustadt ist nicht sehr weit weg von Wien, klingt ein bisschen ähnlich, aber man hat trotzdem wenig Einblick. Und ab und zu poppt dann so ein Thema auf wie diese Ostumfahrung. Wenn wir spielen als Science-Busters oder ich als Kabarettist sehr oft irgendwo, wo dann manchmal der Kulturreferent, Kulturreferentin, Bürgermeister, Bürgermeisterin, manchmal ist es sogar Personalunion, vorbeischauen, dann sind es in der Regel ja ganz normale, freundliche Menschen, die aber, wenn es dann um öffentliche Entscheidungen geht, deutlich mehr Gegenwind haben und sich auch anders benehmen. Diese Ostumfahrung von Wiener Neustadt wird ein großes Thema, wird behauptet, die ist unbedingt notwendig, um den Verkehr zu beruhigen, damit der Teil umfahren werden kann der Stadt, damit der Verkehr aus der Stadt rauskommt, dann wird es besser, sicherer und einfacher für alle Beteiligten. Da bist du aber als Verkehrswissenschaftlerin ganz anderer Meinung als der Bürgermeister, der versucht, das Projekt jetzt möglichst schnell über die Bühne zu bringen.
Ja, genau. Also es ist halt aus der Perspektive, dass man sagt, der Verkehr wird immer mehr und wir müssen ihn im Ortskern reduzieren und deswegen lenken wir den auf eine Umfahrung zum Beispiel. Wo dann aber andere sekundäre Wirkungen, also langfristige Entwicklungen, außer Acht gelassen werden. Und das wissen wir sehr deutlich seit den letzten Jahrzehnten aus der Verkehrswissenschaft, wo man das gut beobachten konnte, dass mehr Straßen auch zu mehr Verkehr führen, kurz gesagt. Also es gibt, der Fachbegriff ist induzierter Verkehr, dass wir eben nicht einfach nur den Verkehr aus dem Ortskern nach außen bewegen, sondern dass dann insgesamt mehr Verkehr kommt, was auch dazu führen kann, dass der Ortskern mehr Verkehr bekommt wieder.
Nur ganz kurz, um das zusammenzufassen. Also es gibt zuerst viel Verkehr im Ortskern, dann leitet man den um, dann kommt mehr Verkehr, dann ist draußen so viel Verkehr, dass manche sich denken, da fahre ich wieder durch den Ort und insgesamt ist dann viel mehr Verkehr.
Genau, das kann passieren. Also man sieht es ja auch, wenn man in Wien schaut, da wurde die Autobahn als Entlastung für Straßen gebaut und jetzt muss man die Autobahn entlasten und irgendwann, man sieht das auch, wenn man sich auf irgendwelchen Stadtkarten international anschaut, wie viele Ringe es um die Städte gibt. Also das wächst dann immer so nach außen. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten zu sagen, wir möchten den Verkehr im Ort reduzieren, ohne dass wir ihn verlagern müssen und dafür sehr viel Geld in die Hand nehmen und landwirtschaftliche Flächen dafür verbauen müssen, um eine Umfahrung zu bauen. Genau, und also wenn wir nochmal bei diesem induzierten Verkehr bleiben, wo kommt der her? Das ist nicht immer so leicht vorstellbar. Und da gibt es unterschiedliche Faktoren, die auch unterschiedlich rasch passieren, sind diese Entwicklungen. Wenn ich eine neue Straße baue, einerseits ja, statt durch den Ort fahren da vielleicht welche so, über die neue Ostumfahrung oder was auch, in welcher Himmelsrichtung auch immer sie sich befindet. Dann gibt es welche, die schon mit dem Auto gefahren wären, aber auf einer anderen Strecke und die fahren dann auch auf dieser neuen. Und dann gibt es welche, die wären vorher vielleicht mit dem öffentlichen Verkehr gefahren und die nutzen jetzt aber für den gleichen Weg das Auto, weil ich habe diese neue Straße, mit der bin ich ganz schnell dort. Dann gibt es welche, die hätten einen Weg vielleicht gar nicht gemacht vorher, aber weil da diese neue flotte Straße ist, die zu diesem Einkaufszentrum führt, machen sie diesen Weg zu diesem Einkaufszentrum über die Straße. Und jetzt das Langfristige, das was wirklich lange dauert und wo auch eben die Raumplanung mit reinspielt, ist eben, dass sich diese neuen Siedlungen bilden. Also dass ich das Einkaufszentrum dort habe, das Einfamilienhaus auf der grünen Wiese, die Gewerbeflächen und so weiter. Und jetzt siedeln da Leute an und die können gar nicht anders, als diese neue Straße zu verwenden. Und so entsteht dann halt immer mehr Verkehr, immer mehr Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden, die ich dann teilweise auch nicht mehr zurückverlagern kann.
Jetzt ist die Gemengelage ja so, sehr viele Menschen wollen gern Häuser bauen. Es gibt viele junge Menschen, die sagen, wir kaufen einen Grund oder wir kriegen einen Grund geschenkt zur Hochzeit, wenn man eine Familie gründet und dann bauen wir ein Haus und dann helfen alle zusammen und dann sind alle sehr stolz, dass das Haus gebaut ist. Also das wollen ja viele Menschen. Denen müsste man ja dann sagen, Pech gehabt, ihr könnt keine Häuser mehr bauen und gleichzeitig geht es dann aber bis weit in die Sozialdemokratie hinein, wenn zu wenig gebaut wird, dann soll das Häuserbauen subventioniert werden. Also da stoßt man auf wenig Gegenliebe, weil wenn die Bauwirtschaft schwächelt in Österreich, dann ist es fast so schlimm, wenn der Tourismus schwächelt, da sind sofort alle auf den Plan gerufen, ohne Unterschied der Ideologie normalerweise, also da kann man von ganz rechts außen bis links außen alle finden, die sagen, da muss jetzt mehr gebaut werden, da muss mehr unterstützt werden. Das sind erste Schritte, aber noch einmal in die entgegengesetzte Richtung zur Beruhigung und Verbesserung der Lage. Wo ist denn da Hoffnung?
Ja, wir sind jetzt wirklich schon bei da, wo es wirklich schwierig wird. Also wir können ja auch die Verkehrsprobleme nicht rein in Verkehrssystem lösen. Also da kommen wir dann eben in die Bauwirtschaft, da kommen wir in unser Wirtschaftssystem grundsätzlich, da kommen wir rein in gesellschaftliche Normen. Was ist erstrebenswert? Das eigene Haus, ein Auto als Statussymbol und so weiter. Und wir müssen das aber verändern. Also das sehen wir jetzt ganz deutlich. Mhm. Klimakrise, es kann so nicht weitergehen. Bodenverbrauch, Ressourcenverbrauch, es geht halt nicht. Es muss sich irgendwie verändern. Mhm. Und letztendlich müssen wir eben auch überlegen, wie können wir anders wirtschaften? Wie können wir ein Wirtschaftssystem haben in Österreich, das auch gesund ist quasi, wenn nicht die Bauwirtschaft immer mehr baut, wenn nicht die Straßen immer mehr werden, weil irgendwann haben wir dann keinen Grund mehr zur Verfügung, wo wir noch mehr Straßen bauen können. Also es muss ein Limit geben. Und das ist ja auch die große Diskussion, wie verändern wir diese Wirtschaft, wo ich dir jetzt auch nicht die einfache Antwort darauf geben kann. Aber das ist alles miteinander verschränkt und da müssen wir uns auch im Verkehrsbereich damit auseinandersetzen. Es geht ja nicht nur um die Bauindustrie, es geht ja natürlich auch um die Automobilindustrie, wo wir in Österreich vor allem Zulieferbetriebe haben, die sehr, sehr viele Arbeitsplätze bieten, die ein wirtschaftlicher Faktor sind. Wo es auch darum geht, wie können wir da eine Veränderung schaffen, dass wir nicht immer mehr, immer größere Autos bauen, sondern die Produktion umstellen.
Aber da gibt es ja kaum einen politischen Willen, wenn Sie der Bundeskanzler aktuell, während wir das aufnehmen und vermutlich noch ein paar Wochen und Monate ist es Karl Nehammer, hinstellt und das sogenannte Zukunftsrede hält oder wie er immer das damals geheißen hat, dann ist er ja ganz stolz, wenn er sagen kann, Österreich ist das Autoland. Wenn du als Verkehrswissenschaftlerin mit Politikern, Politikerinnen redest und du hast die Gelegenheit, mit dem Bundeskanzler selber drüber zu reden, der natürlich jetzt nicht zuständig ist vom Ressort her, aber als Moderator der Regierung großen Einfluss hätte, theoretisch zumindest. Wie würdest du denn mit so jemandem reden, der, ich möchte jetzt nicht sagen, so einen Unfug in der Öffentlichkeit sagt, aber der so seltsame Dinge sagt, die der Sachlage, was rund um die Klimakrise notwendig und relevant wäre, nahezu diametral entgegensteht?
Ja, schwierig. Ich glaube, ich würde mal versuchen rauszufinden, ob das nur eine Show ist, wie er Öffentlichkeitsarbeit macht, in diesen eher populistischen Aussagen oder was dahinter steckt, also welches Kalkül, geht es da nur darum, die Wählerstimmen zu gewinnen oder glaubt er das wirklich? Gern würde ich mich fachlich mit ihm unterhalten und auch erklären, ja, wo wir stehen und wie es eigentlich weitergehen könnte.
Aber wirst du oder die Abteilung, die Fakultät, auf der du arbeitest, wo du gerade dein Doktorat schreibst, wird ihr konsultiert von politischen Entscheidungsträgern, Trägerinnen? Fragen die euch nach eurer Meinung oder sagen die nur vor irgendwelchen Präsentationen ganz kurz, wir bräuchten ein Papier, damit wir herzeigen können, dass die Universität da was gesagt hat?
Also der Bundeskanzler hat uns noch nie gefragt. Wir werden schon öfters für Studien beauftragt zum Beispiel. Da kommt der Auftrag von unterschiedlichen Ministerien zum Beispiel oder über Forschungsförderungen, wo zum Beispiel gewisse Themen ausgeschrieben werden und dann machen wir Studien dazu. Diese direkte Beratung, das machen wir eigentlich nicht.
Aber wenn, bleiben wir jetzt bei dem, es ist natürlich, weil das Autoland, weil das so ein großer und einfacher Sager war, bleiben wir bei dem Thema, wenn du vorher konsultiert worden wärst, sollte sich jemand hinstellen und sowas sagen und du das alles einrechnen würdest, wenn man versucht, Wählerschaft zu generieren, indem man sowas sagt und man kriegt dann diese Wählerschaft, dann hat man ja nachher wenig Wahl. Das, in meinem Genre, im Kabarett-Genre, ist das lange Zeit so gewesen, dass viele Kabarettisten, Kabarettistinnen gesagt haben, sie müssen natürlich ins Fernsehen gehen, um dort viel harmlosere und uninteressantere Sachen zu machen, aber dann sind die Hallen voll und dort können sie dann die interessanten Sachen machen. Was auch kompletter Trugschluss ist, weil wenn du im Fernsehen ein Publikum ansprichst, das Fadezeug interessant findet, dann kommen die und dann sind die überhaupt nicht begeistert, wenn du interessantere Sachen im Saal machst. Also du bist ja dann in dieser Zwangslage, das auch erfüllen zu müssen, was du vorher postulierst. Wenn du gefragt worden wärst, soll man sowas sagen, im Angesicht dessen, dass die Erderwärmung voranschreitet, dass die Temperaturen, die globalen Temperaturen höher werden, dass das eigentlich schon ein schlechter Terminus ist, von Klimawandel zu sprechen, weil es schon eine Klimakrise ist. Was hättest du da geantwortet?
Na, man soll nicht sagen, Österreich ist ein Autoland und soll es bleiben, auf gar keinen Fall. Also ich denke, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar und man hat als Politiker, vor allem als gewählter Vertreter und als gewählte Vertreterin, man hat auch eine gewisse Verantwortung. Und also ich bin jetzt nicht die Politikwissenschaftlerin, die weiß, wie man am besten Wählerstimmen lukriert, aber ich halte nichts davon, nach Umfragen zu schielen, wie die Leute jetzt entscheiden würden, sondern ich sehe Politik als Gestalten und auch als die Leute mitnehmen. Also man kann ja sagen, was ist notwendig, um unsere Klimaziele zu erreichen, welche politische Vision verfolge ich und ich versuche die Menschen dafür zu begeistern und sie mitzunehmen. Mhm. Und da hat man auch eine gewisse Macht, vor allem als Bundeskanzler zum Beispiel, wie man auf Leute wirken kann und was man ihnen verkauft. Und wenn man ihnen dann nur Zuckerl hinwirft, die eigentlich keinen positiven Mehrwert für die Zukunft bringen, dann ist es nicht zielführend.
Ich war unlängst auf einer Veranstaltung, wo unter anderem Thomas Hofer, Politikberater, vorgetragen hat. Und der hat aber gesagt, nicht nur in Österreich ist es überhaupt nicht so, wie du das jetzt idealistisch darstellst, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt Umfragen, es gibt Mehrheiten und die Leute sagen nicht, ich habe gute Ideen und begeistert die Leute dafür, sondern wo sind die meisten Leute, die mich wählen könnten? Und das sage ich dann in der Öffentlichkeit. Wenn ihr Verkehrsforschung macht, Verkehrswissenschaft, dann müsst ihr ja dran verzweifeln. Ihr habt da Ergebnisse, die sind abgesichert durch Studien. Da kann man Handlungsanweisungen ableiten davon, aber das Gegenteil passiert in vielen Fällen. Jetzt muss ich den Wortlaut nicht abfragen, wie ihr da intern drüber redet, aber wie ist denn da die Perspektive als Verkehrswissenschaftlerin? Was glaubst du denn, dauert es einfach und ihr müsst das halt ganz oft sagen oder ihr sagt irgendwas, aber das wird gar nicht beachtet oder wie groß ist denn der Impact eurer Forschung?
Das ist schwer zu ermitteln, aber ich gebe dir recht, das ist natürlich ein bisschen ein Frustrationspotenzial, wenn man seit Jahrzehnten in Berichten und Studien Dinge niederschreibt und Empfehlungen ausspricht und es geht aber jahrzehntelang in die andere Richtung weiter in der Realpolitik. Und wie du sagst, es gibt diese Umfragen und wenn man nicht diese Masse an Menschen zum Umdenken bewegt, dann werden auch oben die Entscheidungen nicht anders getroffen werden. Ich glaube, es geht beides. Es gibt mutige PolitikerInnen, die da top-down von oben voranschreiten und alles in andere Bahnen lenken. Und es gibt aber auch bottom-up, dass man eben von unten versucht, was zu bewegen. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum ich und meine Kolleginnen, warum wir sehr viel Wissenschaftskommunikation machen, warum ich auch heute hier in diesem Podcast bin, weil ich dieses Wissen in die breite Bevölkerung bringen möchte und das natürlich auch helfen kann, dass sich diese Mehrheiten verschieben vielleicht und auch Aktivistinnen unterstütze und selbst aktivistisch tätig bin, weil ich glaube, man braucht das eben, um diese Meinungen in der Bevölkerung, diese Mehrheiten auch verschieben zu können. Und das ist so vielleicht ein bisschen so der therapeutische Ansatz zusätzlich zu diesem wissenschaftlichen Arbeiten, auch versuchen hier ja ein bisschen was zu bewegen.
Deshalb gibt es ja unter anderem auch Scientists for Future, deren Teil du bist in Österreich. Reinhard Steurer hat das, glaube ich, unter anderem mit angestoßen, dass da Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in die Öffentlichkeit gehen und wirklich Klimaaktivistinnen, Aktivisten unterstützen. Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Gang für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, dass man sie so exponiert, um darauf hinzuweisen, wie dringend sie ist. Das heißt, Wissenschaft, also Österreich ist jetzt kein Land, das für seine Wissenschaftsfreundlichkeit und Begeisterung bekannt ist. Ganz im Gegenteil, diese Eurobarometer-Umfragen sind immer verheerend für Österreich. Aber wenn man in die Öffentlichkeit gehen muss, weil die Studienpublikation nicht ausreicht, dann hat man kein sehr großes Gehör. Es gibt aber trotzdem, das hat das Klimaministerium, früher das Umweltministerium, das gibt's ja. Es gibt ja ein Ministerium, das dafür zuständig ist. Minister, Ministerinnen haben ja exekutiv einiges an Macht und trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass Österreich an nur irgendeiner Chance hat, seine selber gesetzten, sehr niedrig angesetzten Klimaziele zu erreichen. Dann kleben irgendwann einmal Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, so wie in den USA gibt es, glaube ich, einen sehr bekannten Klimaforscher, der begonnen hat, sie auch mit anzukleben oder in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist dann die Zukunft, wenn man nicht weiterkommt oder habt ihr da andere Strategien?
Das ist die große Frage. Also international gibt es tatsächlich immer mehr Wissenschaftlerinnen, die tatsächlich selbst auch in zivilen Ungehorsam gehen, sich wo ankleben und andere Aktionen machen, wo wir in Österreich bisher noch nicht so weit waren. Es wird diskutiert, natürlich. Und es ist halt immer abzuwägen, in welcher Rolle möchte man sich präsentieren und wie erwartet man auch mehr Wirkung davon. Mhm. Weil es natürlich schnell zu Diskreditierungen führen kann, wenn man sagt, dass diese Person ist als Wissenschaftler nicht mehr ernst zu nehmen, weil die klebt sich ja auf die Straße zum Beispiel. Aber es gibt international in der wissenschaftlichen Community auch die Diskussion, ob nicht gerade WissenschaftlerInnen sich eigentlich engagieren sollten, weil das sind die mit dem Fachwissen, die wirklich auch mehr darüber Bescheid wissen, was hier auf dem Spiel steht bei der Klimakrise, was mögliche Lösungen wären und ob sie nicht deswegen verpflichtet sind, das zu kommunizieren. Und auch ziviler Ungehorsam kann eine Form der Wissenschaftskommunikation sein, wenn man dadurch seine Botschaften breiter in die Bevölkerung tragen kann. Es ist halt natürlich mit einem Regelbruch verbunden, aber es gibt zum Beispiel auch in der Schweiz eine Professorin, die sich mit, ich glaube, Renovate Switzerland heißen, das Pendant zur letzten Generation, hat sich mit denen gemeinsam auf die Straße gesetzt und war danach wochenlang in den Medien und sie hat gesagt, die Resonanz sind Jahrzehnte, erforscht sie zum Thema, aber einmal für ein paar Minuten auf der Straße sitzen, hat viel mehr gebracht für ihren Outreach als alles, was sie zuvor gemacht hat. Und dann gibt uns eben das Mediensystem, wie es derzeit funktioniert, ein bisschen recht, dass WissenschaftlerInnen selbst aktivistisch tätig sein müssen, um diese Botschaften weitertragen zu können.
Das ist ganz was Ähnliches, was der Reinhard Steurer erzählt. Der hat da Jahrzehnte geforscht und einmal am Praterstern hinter die letzte Generation zu stellen, hat mehr Öffentlichkeit bewegt als alles davor. Er hat nicht ganz verzagt, aber doch ein bisschen frustriert war er darüber, dass das so funktioniert. Aber wenn es so funktioniert, funktioniert eben so. Es ist ja offensichtlich so, und wie soll man sagen, das ist ein sehr anekdotischer, persönlicher Befund, aber tatsächlich war vor der Pandemie einiges in Bewegung, dann war Pandemie, danach war es schlimmer und jetzt hat man den Eindruck, dass sie jetzt doch angesichts dieser sogenannten Extremwetterereignisse und wie die Temperaturen steigen und welche Probleme da tatsächlich auf die Zivilisation zukommen, dass sie mehr Menschen für das interessieren, was als Klimaschutz bezeichnet wird. Also das ist ein sehr abstrakter Begriff, aber mittlerweile wird er von vielen Menschen mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt und die können immer mehr Menschen können damit was anfangen. Da gibt es Umfragen, dass eine Mehrheit, und zwar eine große Mehrheit, selbst in Österreich, dafür ist, dass mehr Klimaschutz passiert, überall außer im Straßenverkehr. Wo kommt das her und was kann man da machen?
Ja, also das überrascht mich jetzt nicht. Ich weiß, der Verkehr, das ist wirklich ein sehr emotionalisierendes Thema auch, dass eben jeder Einzelne in seinem Alltag, in dem täglichen Verhalten betrifft. Und wie wir vorher schon angesprochen haben, manche sind aufs Auto angewiesen und denen jetzt zu sagen, es gibt da Einschränkungen oder sie können das Auto nicht mehr verwenden, das führt zu Panik. Also das ist ja völlig klar. Man kann nicht einfach von heute auf morgen sagen, Autofahren geht nicht mehr. Wir haben als Menschen diese Verlustaversion. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas verlieren, dann wiegt das viel, viel schwerer als das, was wir dadurch vielleicht gewinnen könnten. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, wie die Verkehrsplanung in den letzten Jahrzehnten ausgeschaut hat. Da gab es einfach immer mehr Privilegien für den Autoverkehr. Und die jetzt wieder zu reduzieren, ist halt ganz, ganz schwierig. Wir sehen auch, das, was derzeit als Motonormativität, also Motonormativity auf Englisch bezeichnet wird, dass es nicht rational ist, wie wir dem Auto gegenüberstehen, sondern alles, was den Autoverkehr betrifft, da wird was normalisiert, was sonst nicht möglich wäre. Also zum Beispiel, dass Menschen getötet werden im Straßenverkehr. Das wird als Unfall einfach so hingenommen. Normalerweise würde uns das viel mehr schockieren. Und auch andere Dinge, da gibt es dieses anschauliche Beispiel, wenn jemand mit dem Auto durch eine Lacke fährt und jemanden anspritzt, das ist eine normale Situation im Alltag, aber wenn ich mit einem Kübel Wasser zu einer Person gehe und diese anschütten würde, das würde niemand akzeptieren. Und da gibt es auch gute Umfragen, also Studien, wo sie wirklich Befragungen gemacht haben. Was akzeptieren sie, was für ein Verhalten? Einmal in einer anderen Situation, einmal was den Autoverkehr betrifft. Mhm. Und das ist total der Unterschied, dass wir alles, was das Auto betrifft, da akzeptieren wir viel mehr Dinge, die sonst als absolut nicht gesellschaftlich akzeptabel gelten. Und ja, da sind wir halt beim Problem. Aber zu diesen Umfragen, dass es halt beim Straßenverkehr nicht diese Zustimmung gibt, auch das kann sich verändern. Mhm. Und ich finde Tempo 100 auf der Autobahn in Österreich eine Forderung der letzten Generation, ist so ein Beispiel. Da haben wir zwar in den Umfragen noch immer keine Mehrheit, das umzusetzen, mhm. aber wir haben gesehen, dass es, ich glaube, seit den letzten 2 Jahren, wo ich diese Umfragen ein bisschen beobachtet habe, immer mehr Zustimmung gibt, weil es diskutiert wird, weil es erklärt wird, wahrscheinlich auch, weil es eine Forderung von den Aktivistinnen ist. Und nur weil es jetzt so ist, heißt es ja nicht, dass es sich nicht verändern kann, diese Einstellung von den Menschen.
Ja, das kann sich ja ganz schnell verändern. Ein Tempolimit, das haben wir ja gesehen, wie ganz kurz die sogenannte schwarz-blaue Koalition am Ruder war. Und dann hat es dankenswerterweise doch das Ibiza-Video gegeben, aber da ist er ganz schnell auf 140 km/h verändert worden, von wenigen Wochen auf gleich, und das hat ja sofort funktioniert. Also die Gegenrichtung de facto wäre ja möglich.
Ja, das war nur ein Versuch. Also das war, glaube ich, auf 2 Strecken hat man das ausgetestet.
Könnte man ja jetzt dann machen. Macht man 2 Strecken und nur einen Versuch. Man kann es ja so nennen, wie man möchte.
Könnte man machen, ja, wenn man die entsprechenden Mehrheiten hätte.
Aber warum passiert's nicht? Also das, wenn ich versuche, Kollegen, Kolleginnen aus der Kabarettbranche dazu zu bringen, dass wir uns bei einer Aktion der letzten Generation dahinter stellen, dann kommt ganz oft, es ist, wir haben ja Grüne in der Regierung, warum passiert da nicht mehr? Also wenn Freiheitliche in der Regierung sind, wenn man so gepolt ist wie ich, erwartet man sich nicht viel davon oder nichts anderes, als wofür die halt stehen, weil man wird ja nicht freiheitlicher, wenn man so ein moderner, aufgeklärter Menschenfreund ist. Aber auf der anderen Seite, wenn eine grüne Partei in der Regierung ist und mit einer konservativen, bestenfalls Partei koaliert, die zumindest behaupten von sich, dass sie Dinge bewahren wollen, dann sollte sowas eigentlich eine leichte Übung sein.
Sollte, ist es aber anscheinend nicht. Also offensichtlich ist da die ÖVP in der Regierung das Problem. Mhm. Ich glaube, von der grünen Seite wäre das, weiß ich nicht, ob sogar schon geäußert wurde, dass das umsetzbar wäre. Aber wir haben halt 2 Regierungsparteien, mhm. die dann teilweise auch eben auf diese Umfragen schielen in ihren Entscheidungen. Mhm. In einer Demokratie gibt es ja auch nicht einfach nur die Regierungen. Das ist natürlich viel pluralistischer, wer da alle mitredet, lobbyiert und sich in den Diskurs einbringt und was da im Hintergrund passiert.
Mhm. Aber ihr seid da im Hintergrund als Lobbyorganisation TU Wien, Verkehrswissenschaft, involviert oder nur punktuell oder gar nicht?
Also wir äußern unseren wissenschaftlichen Standpunkt gerne in der Öffentlichkeit, mhm. wie wir dazu stehen, was die Vorteile sind von Tempo 100 zum Beispiel. Und der Forschungsbereichsleiter von uns, der Professor Günther Emberger, der hat tatsächlich ein bisschen aktivistischer eine Aktion mit Kolleginnen gemacht von den unterschiedlichen Instituten mhm. in Österreich, also alle VerkehrsprofessorInnen, und gemeinsam eine Website, einen offenen Brief. Weiß gar nicht, ob es eine Petition gab, aber die Website gibt es immer noch. Tempolimit jetzt, mhm. findet man, glaube ich, wenn man googelt. Und die haben sich herausgestellt und gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht ist es gut, das umzusetzen. Das sind die Vorteile, das sind die Studien dazu. Und sie appellieren daran, Tempo 100 auf der Autobahn, 80 Freilandstraßen und 30 im Ortskern umzusetzen.
Ich fahre ja sehr wenig mit dem Auto, deshalb ist es nicht repräsentativ, aber die paar Male, die im letzten halben Jahr gefahren bin, war schon festzustellen, es ist leichter, 100 zu fahren auf der Autobahn, als es in früheren Jahren war, weil das mehr Menschen machen. Es ist ganz ähnlich wie vor den ersten Ausgangsbeschränkungen der Pandemie. Da sind ja auch schon sehr viele Menschen vorsichtig geworden, bevor es überhaupt gesetzliche Anweisungen gegeben hat. Also das heißt, auf der Autobahn ist es einfacher, 100 zu fahren, wenn man das möchte. Das ist eigentlich in aller Regel in Österreich, zumindest auf diesen wenigen Strecken, auf denen ich unterwegs war, überhaupt kein Problem. Aber auf der Landstraße 80 zu fahren, das ist nach wie vor gefährlich, und man macht den Verkehr gefährlicher dadurch, weil das dort überhaupt keine Akzeptanz hat, hat man den Eindruck.
Jeder kann sich heute schon selber dazu entscheiden, langsamer zu fahren. Mhm. Natürlich muss man drauf schauen, wie fügt sich das ein in das Verkehrsgeschehen, und sollte sich nicht selbst gefährden. Mhm. Aber wenn wir uns anschauen, wo passieren die meisten Unfälle, wo gibt es die meisten Getöteten und Verletzten, dann sind eigentlich die Außerortsstraßen, die keine Autobahnen sind, das größere Problem. Mhm. Dort könnten wir noch massiv mehr an Sicherheit gewinnen, wenn wir dort Tempo reduzieren. Mhm. Und in anderen Ländern wurde das auch schon umgesetzt, um diese Unfallzahlen zu minimieren. Gar nicht aus Emissionsreduktionsgründen.
Aber jetzt wird sich ja niemand aus der Bundesregierung hinstellen und sagen, ich finde das eh ganz gut, dass so viele Leute verunfallen und dass es da so viel Schmerz, Trauer in den Familien gibt oder bei den Freunden, Verwandten, Bekannten. Das gehört einfach so, das machen wir so weiter, deshalb ändern wir nichts. Da stellt sich ja niemand hin und sagt, das ist gut so, wie es ist und das behalten wir bitte so bei, weil es so eine gute Lösung ist, dass wir das so geregelt haben. Aber warum passiert das auf der Gegenseite nicht, wenn man ja keine Nachteile davon hat? Also man hat ja nicht immer so ein Glück wie in Holland, dass die EU sagt, ihr müsst irgendwie, glaube ich, Stickstoff einsparen, deshalb gibt es ein Tempolimit und auf einmal mögen das alle gern. Aber da könnten wir ja in Österreich eine Ausrede erfinden, warum man das jetzt zeitweise einführt. Oder das mir ja noch liebere Beispiel ist, jetzt war gerade Marathon in Wien und da wird die Stadt großräumig gesperrt für den Autoverkehr. Das ist überhaupt kein Problem. Ich selber bin kein Marathonläufer oder überhaupt Läufer, aber ich sehe das schon ein, wenn das viele Menschen gern machen, dann kann man das absperren. Warum kann man das nicht jeden Sonntag machen? Warum kann man, also in Wirklichkeit könnte man ja nicht nur die Innenstadt, sondern Wien am Sonntag autofrei machen, damit die Menschen die Stadt benutzen können. Das wäre eine ganz leichte Übung. Solche Konzepte werden aber nicht einmal öffentlich geäußert, geschweige denn, dass sie durchgesetzt werden.
Also ich wäre sofort dafür, autofreier Sonntag in Wien. Da gab es auch schon in der Vergangenheit die Aktion Rasen am Ring. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das war deren Forderung, ein autofreier Sonntag in Wien. Und ich glaube, also in Margareten gab es da, glaube ich, einen Bezirksbeschluss, dass sie auch einen autofreien Tag einführen wollen. Mhm. Ich wäre sofort dafür. Ich weiß nicht, warum es nicht umgesetzt wird.
Weil wenn das dann mal passiert, dann gibt es natürlich Proteste, dann wird versucht, da politisch und propagandistisch einen Mehrwert rauszuziehen von verschiedenen Parteien. Aber wenn es dann de facto umgesetzt ist, und das berühmteste Beispiel ist ja die Begegnungszone, Fußgängerzone Marie-Hilfer-Straße, dann sind die Leute ja heilfroh, dass es so ist. Und zwar so gut wie alle. Also geht man ja als Politiker, Politikerin eigentlich, zumal am Beginn einer Legislaturperiode, überhaupt kein Risiko ein, wenn man sowas einmal einführt. Es passiert aber trotzdem nie.
Ja, also da muss man sich auch mal trauen. Mhm. Also das war ja bei der Marie-Hilfer-Straße in Wien, das war ja auch kein, wie sagt man, keine leichte Übung, das einzuführen. Also die Verantwortlichen haben da, glaube ich, ziemlich mit Gegenwind zu kämpfen gehabt. Aber der Erfolg gibt ihnen recht. Mhm. Und das ist tatsächlich so bei sehr, sehr vielen Dingen, die eingeführt wurden. In der Verkehrswissenschaft geht es jetzt auch ganz viel in die Richtung ausprobieren, Realexperimente, temporäre Umgestaltungen und zu testen, ob es funktioniert. Und dass sich die Menschen mal dran gewöhnen können, dass sie das erleben. Was würde das bedeuten, diese Veränderung? Und das muss man lang genug machen, dass sich das abbaut, diese anfängliche, ja, der Gegenwind, was dann alles aufgewirbelt wird. Und vieles ist dann aber besser als vorher. Das taugt den Menschen und dann wollen sie es auch beibehalten. Und falls es aus irgendeinem Grund nicht geht, kann man sagen, ja, wir haben das jetzt ausprobiert, funktioniert nicht, wir setzen es anders um oder wir suchen uns eine andere Maßnahme aus. Also es gibt da nicht viel zu verlieren.
Nachdem wir in Wien wohnen, gehen wir immer von der Stadt aus, aber es gibt ja in vielen ländlichen Gegenden Straßen, die für den Autoverkehr designiert sind, wo es ja keine gute Idee ist, mit dem Fahrrad zu fahren, weil es ja wirklich sofort lebensgefährlich wird, wenn man dort unterwegs ist.
Ja.
Wenn man, sagen wir, man geht aufs Gemeindeamt oder man kennt den Bürgermeister, wenn man in meinem Alter ist zum Beispiel, dann hat man sehr große Chance, dass man den Bürgermeister aus der Schulzeit kennt und sagt dem, sperren wir doch jeden Sonntag die Landstraße und da können die Leute zu Fuß gehen und mit dem Auto fahren, wenn der das ablehnt, weil er sagt, das traut er sich nicht, das schafft er nicht, das findet er blöd, die Leute brauchen das, die LKWs, die mit den verderblichen Gütern fahren, die müssen dort ja durchfahren können und so weiter und so fort. Man findet sicher viele Argumente, um sowas nicht zu machen. Was sollte man denn dann tun, wenn man das trotzdem anstoßen möchte zumindest und realistischer machen?
Also das hängt natürlich immer davon ab, wie schaut dieser Ort aus? Also was ist das für eine Straße? Gibt es da Alternativen? Und ich würde empfehlen, sich vielleicht doch nicht auf das zu versteifen, wo es die vielen Ausreden gibt, sondern mal was anderes auszuprobieren. Also vielleicht, es muss vielleicht nicht der autofreie Sonntag sein, sondern es kann vielleicht was anderes sein, um zu sensibilisieren. Je nachdem, was man möchte, was es dort gibt, wie die Situation ist, also vielleicht für den Anfang auch eher andere Alternativen schaffen. Ich weiß nicht, zum Beispiel Gemeindebusse, kleine Gemeindebusse, die Bedarfsverkehr sind oder irgendwelche Radfahraktionen. Mhm. Also einfach anfangen, die Leute zu sensibilisieren für dieses Thema. Aber ich glaube, dass wenn der Wille da ist, lässt sich viel umsetzen. Mhm. Aber es gibt auf der anderen Seite immer sehr, sehr viele gute Argumente und Ausreden, etwas nicht zu tun. Und ich weiß nicht, ob der Zugang an den Bürgermeister zu appellieren der erfolgsversprechendste ist, wenn dieser nicht möchte.
Ja, wenn man den Ortskern gesperrt haben möchte für einen Nachmittag, Vormittag, was immer, dann muss man ja meistens irgendein Fest veranstalten, wo es dann eine Umwegrentabilität gibt, dann geht das ja alles relativ leicht.
Dann kann man mit einem Fest starten.
Aber das muss ja organisieren, das muss man machen, das findet dann vielleicht einmal jährlich statt und dann ist es halt ein Fest und dann ist es ein bisschen so, wie das mit dem Auto durch die Lacke fahren, dann das geht, das wird akzeptiert, dass einmal im Jahr das weg, aber man hat mal noch nicht viel erreicht und selbst wenn man dort herumspaziert und allen Menschen sagt, da schaut's, wie schön das ist, ist das ja dann halt sehr nachhaltig.
Nein, aber es kann das Bewusstsein ein bisschen verändern und es kann den Blick öffnen und auch dieses Erlebnis, wie schön könnte es eigentlich sein.
Irgendwo habe ich das gelesen und wir haben das, glaube ich, an unserer Bücher dann, weil es dazu Studien gibt, verbraten, nämlich, dass es ungefähr 1-2 Generationen braucht, bis sie Veränderungen durchsetzen. Jetzt war, glaube ich, 2008 die Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz und in Österreich. Und im Zuge dieser Fanzonen sind weite Teile des Rings oder der Ringstraße und gesperrt worden. Da hat man also schon 2008, jetzt haben wir 2024, gesehen, wie schön das sein kann. Im Jahr 2024 gibt es aber noch immer keine breite Mehrheit oder Bewegung oder Diskussion darüber, dass man das wieder so einführt, weil es doch so schön ist und ein Vorteil ist. Also wie lang dauert es, bis das sie das emotional durchgesetzt haben kann?
Also das kann ich jetzt auf keinen Zeitraum festnageln. Ich sehe schon, du willst sehr pessimistisch dran gehen, dass wir es wohl nie erreichen werden.
Ja, es gibt wenig Hinweise und es gibt wenig Diskussionen darüber im öffentlichen Raum, in der politischen Diskussion zu sagen, also ich bin in die Mittelschule gegangen, Unterstufe, da war das Konzept autofreie Stadt eigentlich ziemlich hoch im Kurs in den 80er Jahren. Heute habe ich schon lang kein Politiker, Politikerin mehr erlebt, nicht nur in Österreich nicht, diese hinstellen und sagen, die autofreie Stadt ist das Ziel. Momentan wird von Verbrenner auf E-Mobilität transformiert, möglichst im 1:1 Tauschkurs. Aber zu sagen, die autofreie Stadt ist das Ziel und in Wirklichkeit soll man dorthin kommen, das sagt niemand. In Wien machen sie es eh sehr geschickt und behutsam, wenn auch vielleicht ein paar Jahrzehnte zu spät, dass es sehr gerne Baustellen gibt und wenn die Baustelle weg ist, dann sind ein paar Parkplätze verschwunden und das geht so relativ subtil voran, aber halt langsam. Aber dieses große Konzept autofreie Stadt hört man praktisch nie mehr oder ist das meine selektive Wahrnehmung?
Also ich kann jetzt nicht sagen, wie es damals war und was sich verändert hat. Es ist für mich teilweise schon erschreckend, so Zeitungsartikel und Dokumente aus den 70er, 80er Jahren zu sehen, wo man sich denkt, wir haben uns im Diskurs keinen Millimeter bewegt, vielleicht teilweise sogar in die andere Richtung. Ich glaube, dass das Framing, also die Benennung auch von wo wir hinwollen und was für Maßnahmen wir setzen, sich im Laufe der Zeit verändert. Autofreie Stadt ist vielleicht nicht mehr so geläufig, aber jetzt sprechen immer mehr von zum Beispiel der 15-Minuten-Stadt.
Was ist die 15-Minuten-Stadt?
Das wurde früher zum Beispiel auch die Stadt der kurzen Wege genannt. Da geht es eben darum, dass man sagt, für den täglichen Bedarf, alle Ziele, die ich brauche, also in die Arbeit, zum Supermarkt, zur Kinderbetreuung, zu meiner Freizeiteinrichtung. Das sind kurze Wege, die ich am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Und die 15 Minuten Stadt ist dieses Leitbild, dass es eben in 15 Minuten erreichbar ist, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Genau, also das spielt wieder diese Raumplanung, die durchmischte Stadt mit kurzen Wegen eine Rolle. Und wenn ich eben alles relativ nah beieinander habe, dann habe ich ja nicht einmal die Notwendigkeit, ins Auto zu steigen, weil ich eh in 15 Minuten zu Fuß dort bin zum Beispiel. Das heißt, das ist andersrum gedacht, nicht zu sagen, wir verbieten die Autos und die sollen raus aus der Stadt, sondern wir schaffen die Grundlagen in unserer Stadt, dass wir gar kein Auto brauchen. Ein bisschen von der anderen Seite aufgezogen, von der anderen Richtung positiver geframed, aber im Grunde geht es um dieselben Ziele wie damals bei der autofreien Stadt. Und man sieht, dass sich schon was bewegen kann. Also Paris ist gerade ein Beispiel, wo sich sehr, sehr viel tut. Die haben auch mit diesem Leitbild der 15-Minuten-Stadt gearbeitet. Auch die Bürgermeisterin hat das im Wahlkampf gesagt, das möchte sie schaffen. Auch die 100% Fahrradstadt, also dass in jeder Straße man sicher mit dem Fahrrad fahren kann. Und die zieht das jetzt auch durch. Also das ist ein positives Beispiel, wo sich schon was verändert hat. Und man sieht auch sonst in anderen Ländern teilweise, dass anders geplant wird als noch vor 50 Jahren. Also gerade was das Thema Radverkehr betrifft, hat sich in den Niederlanden zum Beispiel ja extrem viel getan. Aber ich gebe dir recht, also wir sind noch nicht dort, wo wir hin müssen. Und es kann wirklich entmutigend sein, sich anzuschauen, was schon vor so langer Zeit irgendwie diskutiert wurde. Aber es ist ja auch keine Option, ja, sich davor zu verschließen und nicht weiter dafür einzutreten, dass sich das so verändert.
Das heißt, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn man autofreie Stadt sagt, fürchten Sie die Menschen, dass ihnen was weggenommen wird, während wenn man 15 Minuten Stadt sagt, was ein bisschen wie ein Kochrezept klingt, wenn viele Gäste kommen, dann geht das Gespräch anders weiter und dann kann man es ein bisschen positiver führen?
Na, man muss vorsichtig sein. Also gerade im englischsprachigen Raum hat sich da auch schon ein Verschwörungsmythos zur 15-Minuten-Stadt entwickelt, dass man die Leute einsperren möchte und sie nur noch ihren 15-Minuten-Radius haben. Also es ist auch die Frage, an wen kommuniziere ich? Also in Frankreich hat es super funktioniert. Ich glaube, in England war das, wo das dann nach hinten losging. Also es ist natürlich immer kontextabhängig, was ich wie kommuniziere. Und das ist halt die große Herausforderung der PlanerInnen, der Politik. Wie frame ich etwas, um das am besten umzusetzen? Und das ist das, da stoßen wir jetzt halt an die Grenzen aus der Verkehrsplanung kommend. Wir beten seit Jahrzehnten hinunter, was müsste getan werden. Aber wie man das umsetzt und auf den Boden bringt, das sind halt Fragen von gesellschaftlichen Veränderungen, von Politik. Da können wir auch aus unseren Disziplinen denken irgendwie nicht weitermachen. Und deswegen haben wir auch unsere Forschung ein bisschen geöffnet, in die Richtung zu schauen, okay, was braucht es für Akzeptanz für Maßnahmen? Was sind eigentlich die Bedürfnisse von den Personen und wie können wir da was umsetzen? Nicht, dass ich schon alle Antworten hätte, aber es sind spannende Fragen, die da aufgeworfen werden, ja.
Das heißt, du bist nicht ganz so pessimistisch, dass das, was ihr forscht, nur publiziert und abgeheftet wird, sondern indem man die Forschung öffnet, hast du zumindest die Hoffnung, nicht nur angesichts dessen, was in der Klimakrise alles Furchtbares passieren kann, sondern dass die Menschen tatsächlich ein schöneres Leben haben wollen und eine große Mehrheit dasselbe darunter verstehen kann.
Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem Kampfmaßnahmen gegen die Klimakrise unsere Welt auch besser machen können. Und gerade im Verkehrsbereich sage ich, selbst wenn das Klima egal wäre, wenn wir keine Erderhitzung hätten, würde es Sinn machen, unser Verkehrssystem umzustellen, so dass wir mehr zu Fuß gehen können mit dem Fahrradfahren, mit dem öffentlichen Verkehr, weil wir dadurch einen lebenswerteren öffentlichen Raum gewinnen, weil wir dadurch gesünder sind, weil wir uns mehr bewegen, weil es gemeinschaftsfördernd ist. Und das versuche ich auch zu vermitteln. Und ich denke, also Pessimismus bringt uns nicht weiter. Und dort, wo wir gegen eine Wand laufen, müssen wir uns neu orientieren. Und deswegen sage ich, rausgehen, Wissenschaftskommunikation und mit der Praxis und anderen Disziplinen kooperieren, um zu schauen, wie können wir das jetzt doch verändern, dass es nicht die nächsten Jahrzehnte wieder so weitergeht.
So, dann ist die Ausgabe fast ein bisschen pastoral zu Ende gegangen mit Handlungsanweisungen ans gute Gewissen und an den freundlichen Menschen, was auch nicht das Schlechteste im Alltag ist, weil freundliche Menschen mit gutem Gewissen sind ja angenehme Zeitgenossen, Genossinnen und die sehen wir und treffen wir auch sehr gern, wenn wir arbeiten und in die Welt hinausfahren, unter anderem mit unseren Shows oder den Spezialprogrammen und Auftritten. Und wir haben schon viel über Klimaaktivismus gesprochen in der heutigen Ausgabe. Und wenn man live dabei sein möchte, wie das ausschaut, wenn Kabarettisten, Kabarettistinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Aktivisten, Aktivistinnen einen Benefizabend gestalten für den Klimaaktivismus, um Geld für Superkleber, für Schulungen, für hohe Strafzahlungen, die es mittlerweile gibt, einzuwerben, dann ist mir herzlich willkommen am 1. Juni in der Kulisse Wien. Da gibt's den dritten Abend Science Busters and Friends for Future. Diesmal mit dabei, neben uns werden sein Bernie Wagner, David Scheidt, Sonja Bickert, Eva-Maria Marold, Hosea Ratschiller, Christoph Fritz, Peter Ivaniewicz und Julian Schütter am 1. Juni ab 20 Uhr in der Kulisse Wien.
Fragt die Science Busters live auf Radio FM4. Alles rund ums Klima findet das letzte Mal vor der Sommerpause statt, am 17.06. mit Reinhard Steurer, Professor für Politikwissenschaft von der BOKU, und Thomas Brudermann, Professor für Klimapsychologie an der Uni Graz, ab 13 Uhr.
Und im Herbst geht's dann weiter, das ist aber die letzte Ausgabe vor dem Sommer. Und mit unserer Show Planet B sind wir auch noch einige Male unterwegs, vor dem Sommer und danach desgleichen. Nämlich das nächste Mal am 5. Juni im Renitenztheater Stuttgart, dann am 7. Juni in der Gerershalle in Langau, das ist also ein breiter Rückweg, am 8. ein bisschen weniger weit im Stadtsaal Wien, dann am 16. Juni im Theater im Park und nach dem Sommer geht's, nachdem wir im September Fernsehaufzeichnungen in Graz haben, am 3.10. im Freudenhaus Lustenau weiter oder in Deutschland sind wir das nächste Mal am 18.11. in den Wühlmäusen Berlin. Science Busters for Kids, unsere Show für Kinder, gibt's am 7.6. in der Gerershalle in Langau. Das trifft sie gut, dass wir am Abend dort auftreten. Da treten wir davor schon mit unserer Kids-Show auf. Allerdings ist sie schon ausverkauft. Am 16.6. im Theater im Park gibt's auch nur noch wenige Karten. Da kommen wir dann nach dem Sommer am 14. September wieder.
Termine bis Jahresende gibt's schon online. Am 31.12. mit Silvestervorstellungen im Stadtsaal Wien, die letzten für 2024.
Und wie gesagt, im September zeichnen wir an der Uni Graz wieder neue TV-Shows für den ORF auf, die dann im Verlauf des Jahres noch auf Sendung gehen werden auf ORF 1. Sobald es dafür Tickets gibt, geben wir Bescheid.
Weitere Infos und Tickets gibt's unter sciencebusters.at.
Danke vielmals wie immer an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke an alle fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Umleiten, Verkehrsberuhigen, Gegeninduzieren und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke Barbara Lahr für die umfangreichen Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Danke für die Einladung. Ciao.